Deutschlandfunk Kultur Interview.
Es sind immer die gleichen. In den großen deutschen Talkshows kommen die ständig gleichen Bundespolitikerinnen und Journalisten zu Wort. Andere Perspektiven fehlen. Das beklagt eine Studie, die heute rausgekommen ist, veröffentlicht vom Think Tank Progressives Zentrum. Und ich begebe mich jetzt in gewisser Weise ins Glashaus, gemeinsam mit Hans-Dieter Heimdall, Kulturkoordinator unseres Senders, viele Jahre in leitender Rolle hier, aber auch zum Beispiel bei Radio Bremen. Denn was für die Fernsehsender gilt, gilt ja möglicherweise auch für uns. Aber fangen wir mal bei den Big Four an. So sind die genannt in der Studie, die großen vier, die da untersucht wurden. Anne Will, Hart aber fair, Maischberger und Maybrit Illner. Der Vorwurf der Studienmacherinnen und Studienmacher, da werde die Gesellschaft nicht in ihrer Breite repräsentiert. Nachvollziehbar für Sie, dieser Vorwurf?
Ja, der ist nachvollziehbar, der ist berechtigt und ich finde es auch gut, dass er erhoben wird. Ich habe mir nochmal rausgesucht aus der Studie, die 2019 gemacht wurde. Frauenanteil 38%, Migrantinnen 5%, Ostdeutsche 11%, People of Color 6%. Also die Kritik daran, dass die Breite der Gäste, die gesellschaftliche Breite nicht repräsentiert, ist berechtigt. Aber es tut sich was. Unterschätzen soll man nicht den Ehrgeiz von Redakteurinnen und Redakteuren, sowohl bei uns als auch in den Talkshow-Redaktionen. Die wollen gerne interessante Gäste, möglichst auch Gäste, die nicht bei den anderen auch schon immer sitzen, die auch gut erzählen können. Natürlich brauchen sie Gäste, die auch wirklich dieses gut erzählen können, im Sinne von, kann in so einer Fernsehsituation Rede und Antwort stehen, ist schon ein wichtiges Kriterium. Ich muss gestehen, dass ich den Erfolg dieser Talkshows in Deutschland auch ganz berührend finde. Ich finde, das ist wirklich so etwas wie ein öffentliches, demokratisches Forum. Da wird die Res Publica, da werden die öffentlichen Angelegenheiten verhandelt. Und wir alle schauen zu, vollziehen die Gedanken nach und wägen mit. Ich finde das toll und rührend und ich finde es dann auch richtig, dass diese Kritik geübt wird, damit sich dieses Forum entwickelt. Und daran nehmen eben auch andere Anteil. Mich hat an dieser Studie so ein bisschen überrascht. Die haben so eine Trennung gemacht zwischen Vertretern von NGOs, die zu wenig eingeladen würden.
Also und nicht Regierungsorganisationen, genau.
Genau, ja, danke für die Ergänzung. Und Aktivistinnen. Ja, ich hätte jetzt erstmal gedacht, dass das so eine Gruppe ist, aber gut, vielleicht nicht. Also vielleicht ist jemand, der aus einer Organisation kommt, die für ein Thema sich einsetzt. Ich vermute, dass sie jemanden wie ein Vertreter von Greenpeace oder von Foodwatch dann eher zu den Aktivistinnen rechnen würden und jemand vom Verbraucherschutz wahrscheinlich eher zu einer Nichtregierungsorganisation. Aber diese Kritik ist gut und macht die Shows besser und ihre Einladungspolitik. Gleichwohl für mich kein Grund, da den Stab zu brechen, weil ich auch sehe, dass sich da was bewegt. Mhm. Und bei uns ja auch.
Ja. Also ich habe extra mal raussuchen lassen. Die Redakteurin hat sich vorhin rangesetzt, damit wir hier, Stichwort Glashaus, nicht sofort den Zusammenbruch erleben unserer Fassade. Von den 108 Gästen, die in dieser Sendung seit Mai waren, waren 55 Frauen und 53 Männer. Jetzt kann man uns vorwerfen, die haben jetzt bewusst irgendwie diesen Zeitraum gewählt, damit es hinhaut. Nee, ich glaube, es haut auch insgesamt hin. Interessant ist aber dann natürlich die Frage, okay, das ist ein Kriterium, Männer, Frauen, das kann man relativ einfach beantworten. Dann gibt es natürlich andere Kriterien. Wolfgang Thierse hat mich mal gefragt, als er hier saß, wie viele Ostdeutsche sind eigentlich bei Ihnen in der Sendung? Da wüsste ich bei manchen Biografien schon gar nicht genau, wie ist das eigentlich, ne? Wo setzt man da an? Und dann komme ich nämlich zu dem Problem, das ich dann auch sehe an dieser Studie, auch an so einer kleinen Zwischenüberschrift, die sich da findet, wer spricht für wen? Geht halt auch ein bisschen davon aus, also von so einer ständigen Repräsentanzlogik. Man spricht immer sozusagen für seine Sache. Und der Reiz liegt ja auch manchmal gerade darin, dass man eine Draufsicht hat, dass man eben nicht sozusagen für sein Thema, für seine Herkunft und dergleichen eingeladen wird. Also da müssen wir, glaube ich, auch aufpassen, ja, dass wir nicht so eine Repräsentanzdemokratie werden.
Genau, ich bin sehr dankbar, dass Sie das sagen, denn es kann ja nicht das einzige und sollte auch nicht das einzige Kriterium sein, dass jemand aus einer persönlichen Betroffenheit spricht. Also ist hier jetzt der Ostdeutsche? Ist das der Sozialdemokrat? Ist das der Parlamentarier? Der ist ja nun auch alles Mögliche. Aber er wird gerne eingeladen, weil er ein kluger, mitdenkender Mensch ist und zu vielen Themen in einer Weise sich in Debatten einschaltet, die man als produktiv empfinden kann. Insofern finde ich auch, wir müssen es ein bisschen offen halten. Wir dürfen es nicht zu eindeutig auf so ein Betroffenenprinzip zurückbringen. Aber die Forderung Repräsentanz in der Breite ist auf jeden Fall richtig. Und natürlich gibt es bestimmte Themen. Also über Migration zu reden ohne Menschen, die eine Migrationserfahrung gemacht haben, geht einfach nicht.
Das ist ja auch der ein oder anderen Fernseh-Talkshow in letzter Zeit auf die Füße gefallen. Jetzt frage ich mich aber auch bei den Fernsehsendern, da kommt wahrscheinlich noch ein Problem hinzu und das benennen auch die Studienmacherinnen und Macher, dass die halt immer auf Nummer sicher gehen wollen und müssen und dass sie denken, wir wollen da Leute haben, bei denen wir wissen, die bestehen so eine Stunde oder Dreiviertelstunde, die können einen Satz gerade aussprechen und kriegen nicht Schnappatmung. Ich weiß nicht, ob das wirklich ein Vorwurf ist, denn es ist natürlich auch eine Show, eine Talkshow und nicht die Podiumsdiskussion der Volkshochschule. Sozusagen solche Kriterien auch anzuwenden, ist vielleicht nicht ganz verkehrt.
Ja, also wenn man mal einen eingeladenen Gast hat wirklich absaufen sehen, der dadurch nicht nur sich Schaden zufügt, sondern auch der Sache, dann sieht man, welche Verantwortung Redaktionen da auch haben, Leute einzuladen, die da auch ihre Frau, ihren Mann stehen können. Und umgekehrt gibt es, habe ich schon gesagt, auch eine Neugier, immer wieder neue Leute auszuprobieren und das zu machen. Also da ist eine Dynamik drin, das finde ich auch vollkommen richtig. Aber dieses eine Kriterium, dass da jemand diese Situation durchstehen kann, spielt natürlich eine wichtige Rolle. Und das andere Kriterium, will man einen Streit inszenieren oder möchte ich Menschen, die viel von dem Thema verstehen? Mhm. Und da sind Fernsehmacher natürlich auch ein bisschen Dramaturgen. Die wollen nicht unbedingt einen Streit inszenieren, wo Leute sich die Köpfe einschlagen, aber sie wollen, dass jemand klar seine Meinung vertritt. Ja. Und wenn jeder Gast anfängt mit, sie haben recht, dann ist das am Ende vielleicht eine langweilige Sendung, dann ist auch wiederum keinen gedient. Aber ich denke, die haben schon ein vernünftiges Augenmaß.
Aber das finde ich ein interessantes Stichwort, was Sie da anbringen. Jetzt mache ich es gerade falsch in der Fernseh-Talkshow, müsste ich jetzt sagen, das ist vollkommen falsch, Hans-Dieter Heimler, was Sie da sagen. Nein, aber
Sie haben mich missverstanden.
Sie haben mich missverstanden. Aber im Ernste gesprochen, es gibt, und diesen Vorwurf kann ich nachvollziehen, das Problem häufig bei diesen Runden, dass man das Gefühl hat, es geht nicht nach vorne. Also dass es sozusagen die Reproduktion von eingeübten Positionen ist und auch von eingeübten Konfliktsituationen. Und ich kann das eigentlich auch nur beobachten und frage mich dann auch für die Kolleginnen und Kollegen im Fernsehen vor allem, wie kriegt man das eigentlich hin? Also dass man auch bei diesen Debatten dann auch das Gefühl des Mehrwerts hat. Ich glaube, das schmerzt dann wahrscheinlich auch gerade viele professionelle Beobachter, dass es da manchmal ein bisschen zu kurz kommt.
Ja, das kann schon sein. Also zunächst mal würde ich die grundsätzlich positive Anmerkung machen wollen, die sitzen ja an einem Tisch. Die reden ja miteinander. Das ist erstmal
tun
ein gutes
das?
Signal.
Das ist manchmal die Frage, ob sie das wirklich tun.
Dann gibt es eben beides.
Miteinander reden.
Ja, doch, würde ich erstmal sagen. Die sitzen ja da. Und es ist ja ein bisschen Problemanzeige und es ist ein bisschen Wettbewerb um Lösungen. Und natürlich gibt es so Grenzfälle, wo jemand so vehement an seiner Problemanzeige beharrt, dass man da nicht ernsthaft einen Schritt vorankommt. Es bemühen sich ja schon auch die Redaktionen, dann mal positive Beispiele zu bringen in einem Einspieler oder so und dann die Gäste zu fragen, ist das eine Richtung, in die man gehen kann? Manchmal kommt nichts raus, es stimmt. Ich erinnere mich auch an Sendungen, wo ich dachte, das hast du jetzt also erstens schon mal gehört und zweitens haben die einander nicht zugehört. Schade, aber immer wieder habe ich auch wirklich umgekehrte Erfahrungen. Es gibt ja auch manchmal Beispiele, wie ein Problem durch eine solche Sendung eine große Prominenz erreicht. Ja, denken Sie an den jungen Pfleger, der einmal in der, ja, das war längst so ein Wahlbausteinsendung, glaube ich, auf das Problem in der Pflege aufmerksam machte oder an das junge palästinensische Mädchen. Ja, also da ist schon Potenzial, auch etwas an einer Fragestellung, an einem Problem deutlich werden zu lassen, das dann über so eine Sendung strahlt. Vielleicht einer der Gründe, warum so viele einschalten.